True Stories. Ein gefährliches Spiel kursiert im Netz. Wer daran teilnimmt, bringt sich nach 50 Tagen um. Bald fordert der Walfisch sein erstes Opfer. Doch wer steckt hinter diesem düsteren Spiel?
Wir sind Lina und Martin und in unserem Podcast gibt es die Storyfilets der besonderen Art. Einmal in der Woche bekommt ihr hier die ganz besonderen True-Crime-Fälle und wahren Geschichten auf die Ohren.
Ja, und momentan erscheinen unsere Folgen leider etwas, ja, unregelmäßig, was daran liegt, dass Martin sich immer noch auf seiner Drehreise befindet. Uns trennen momentan ganze 9 Stunden Zeitunterschied, was die Podcast-Aufnahme etwas erschwert. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel gerade, ja, so 8.45 Uhr und bei Martin ist es schon kurz vor Mitternacht.
Genau, ich bin gerade in L.A. Ich weiß nicht, was hier die Zeitzone ist, aber genau, es ist kurz vor Mitternacht und ich habe die Vögel aus der Karibik hinter mir gelassen. Beim letzten Mal war ich noch in der Karibik. Mittlerweile sind wir in L.A. und hier sitze ich in einem Motel, das, ja, es ist leider direkt an einem 8-spurigen Highway. Also tut mir leid, wenn jetzt ab und zu mal ein Auto oder so durch diese Aufnahme fährt. Ja, ich bin immer noch unterwegs auf der Reise und mache einen Film über Altersforschung und treffe eine ganze Menge Wissenschaftler in Zentralamerika und Nordamerika, die daran arbeiten, dass wir alle älter werden, dass wir länger leben, vielleicht sogar irgendwann ewig leben. Und heute waren wir hier in L.A. dabei bei einer ersten menschlichen Studie, wo man versucht, Leute jünger zu machen und man hat gute Belege dafür, dass das sogar klappen könnte.
Wow.
Das war ziemlich spannend und ja, und das machen wir noch so ein bisschen weiter. Jetzt geht's morgen erstmal weiter nach San Francisco und dann geht's über Boston wieder zurück nach Berlin.
Kannst du mir vielleicht so einen Pillencocktail mitnehmen? Das wäre auf jeden Fall super.
Ja, vielleicht könnten wir beide auch noch mal ein paar Jahre jünger werden, ja.
Genau, ihr seht es dann auf Instagram, wie wir dann verjüngt mit glatten Gesichtern da sind. Also No Filter, das ist dann der Pillencocktail.
Hashtag No Filter, ja.
Ja, also die Folgen erscheinen deswegen gerade etwas unregelmäßiger als sonst. Dafür gibt es aber diese Woche eine Spezialfolge für euch, die wir schon seit ein paar Wochen vorbereiten.
In dieser Spezialfolge sprechen wir mit Till Krause vom SZ-Magazin über den Fall der Mafia-Prinzessin. Der hat den nämlich damals zum ersten Mal, ja, diese Geschichte ans Licht gebracht. Und er hat dann einen riesigen Artikel dazu geschrieben und hat auch einen Podcast dazu gemacht. Und da wird er uns jetzt ein Update liefern, was seit unserer Podcast-Folge in dem Fall sich neu entwickelt hat und was da passiert ist. Ja, und dann sprechen wir noch ein bisschen über seinen Podcast und wie er den entwickelt hat.
Ja, und in der letzten Folge, Tod auf Facebook, ging es ja um das Thema Cybercrime. Ja, und da ich dieses Thema super spannend finde, habe ich für diese Woche gleich noch einen Cybercrime-Case herausgesucht. Dieses Mal wird es allerdings noch ein Stückchen düsterer als in der letzten Folge.
Noch düsterer.
Und an dieser Stelle möchte ich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird in dieser Folge auch um Selbstmorde von Kindern und Teenagern gehen. Die heutige Story beginnt mit einem Selfie, das die russische Teenagerin Rina P. am 22. November 2015 in den sozialen Netzwerken postet. Auf diesem Selfie steht Rina irgendwo draußen mit einem schwarzen Schal um Mund und Nase gewickelt und steckt der Kamera ihren Mittelfinger entgegen. Der Mittelfinger ist blutverschmiert. Und unter das Selfie schreibt sie auf Russisch das Wort Tschüss. Am Tag darauf begeht sie Selbstmord. Rinas Suizid sorgt in den sozialen Netzwerken, vor allem auf der russischen Plattform Kontaktje, das ist sowas wie das russische Facebook, für große Aufregung. Dort wird in zahlreichen Foren Rinas Selbstmord diskutiert und kommentiert. Viele dieser Foren hatte es schon vorher gegeben und darin tauschen sich vor allem Teenager über ihre Probleme aus. Also da wird über alles gesprochen, von gebrochenen Herzen, über Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken.
Kann ich mich da auch anmelden auf dieser Plattform oder ist das nur für Russen?
Ja, ich glaube, du kannst dich dort anmelden bei Kontaktje. Allerdings ist das meiste, soweit ich das beurteilen kann, in kyrillischer Schrift. Also du könntest dich da schon durchbewegen. Allerdings weiß ich nicht, wie viel du da verstehen würdest von dem, was da abgeht. Also ich meine, vieles sind ja Fotos und Videos. Okay, das geht noch. Aber was dann darunter kommentiert wird oder so, das ist dann vielleicht etwas schwerer zu entziffern wegen den kyrillischen Buchstaben.
Mhm.
Auf diesen Foren kursieren außerdem öfter mal düstere, gruselige Videos, von denen man nie so genau weiß, ob sie echt sind oder fake. Also es geht von irgendwelchen Spukereignissen bis hin zu Selbstverstümmelung und auch Selbstmorden. Es sind Aufnahmen und Fotos, bei denen man nie so genau weiß, ob das jetzt nur gestellt ist oder echt. In diesen Foren kursieren nach dem Selbstmord von Rina immer mehr Videos und Fotos von ihr. Und von manchen anonymen Usern wird ihr Suizid regelrecht gefeiert. Nur wenige Wochen nach ihrem Tod begeht dann auch die 12-jährige Russin Angelina D. an Weihnachten Selbstmord. Und kurz darauf auch Diana K., die in der gleichen Stadt wohnt. Nach den Selbstmorden ihrer Töchter fragen sich die Eltern, wie es dazu kommen konnte. Sie recherchieren und stellen bald darauf fest, dass die beiden Mädchen in denselben Online-Foren und Chatgruppen unterwegs gewesen waren.
Aha, dann liegt also die Vermutung nahe, dass es in diesen Chatforen irgendwie einen Austausch gegeben hat, der dazu geführt hat, dass sie Selbstmord begangen haben.
Ja, genau, einerseits das. Und es ist auch auffällig, dass in diesen Foren auch viel von Rina, also dem ersten Mädchen, das sich umgebracht hat, die Rede ist. Und alles dreht sich dort um Selbstmord und immer wieder wird der blaue Walfisch erwähnt.
Okay, was ist der blaue Walfisch?
Ja, das fragen sich die Eltern auch, denn wie jetzt ein blauer Walfisch mit diesen Selbstmorden zusammenhängt, das liegt jetzt nicht so direkt auf der Hand, würde ich sagen. Im Frühjahr 2016 kursieren die Geschichten von den Teenager-Selbstmorden und dem blauen Walfisch dann in den russischen Medien. Die Rede ist von einer gefährlichen Organisation im Internet, die Teenager manipuliert und sie zum Selbstmord verleitet. Man vermutet, dass der Name der Organisation der blaue Walfisch von den Walstrandungen inspiriert sein könnte. Also mit Walstrandungen ist das Auflaufen und Sterben von Walfischen an der Küste gemeint. Das ist ein Phänomen, das sich Wissenschaftler bis heute nicht wirklich erklären können. Andere wiederum spekulieren, dass der Name der blaue Walfisch aus einem Song der russischen Band Lumen anspielt. Bald veröffentlicht die Journalistin Galina Mursaljeva einen Artikel zu diesem rätselhaften Internetphänomen und zu den mysteriösen Selbstmorden in der investigativen russischen Zeitung Novaya Gazeta. Darin mutmaßt sie, dass der blaue Walfisch und eine andere Gruppe namens F75 im Internet ein Spiel in Umlauf gebracht haben. In diesem Spiel müssen die Teilnehmenden 50 Aufgaben in 50 Tagen erfüllen. Und die letzte Aufgabe des Spiels ist es, sich selbst das Leben zu nehmen.
Das ist ja furchtbar.
Die Aufgaben fangen ganz harmlos an, also sowas wie, guck dir einen Horrorfilm an. Ja, und dann kommt sowas wie, setz dich ans Fenster und lass die Beine runterbaumeln. Ja, und dann werden die Aufgaben immer heftiger.
Aber Moment mal, wer spielt denn so ein Spiel, wenn man schon weiß, dass der Ausgang davon ist, dass man sich selbst umbringt?
Also spielen anscheinend doch einige dieses Spiel, vor allen Dingen Teenager. Und laut Galina Mursaljeva wurden bereits 130 Teenager von diesem Spiel zum Selbstmord verleitet. Jetzt sorgt die Geschichte von der sogenannten Blue Whale Challenge auch international für Schlagzeilen. Denn auch in den USA, in Georgia, nimmt sich jetzt eine 16-Jährige das Leben. Kurz vor ihrem Selbstmord hatte sie im Kunstunterricht ein Bild gemalt. Auf dem Bild war ein Walfisch zu sehen. Es folgen weitere Selbstmorde von Teenagern. Ein Junge in den USA erhängt sich, ein 19-Jähriger in Indien beendet sein Leben und zwei weitere russische Mädchen springen gemeinsam für einen Zug. Kurz vor ihrem Tod hatten sie Bilder von Walfischen auf Instagram gepostet. Im November 2016, also ein Jahr nach dem ersten Selbstmord, wird in Russland der 21-jährige Philipp B. festgenommen, weil er angeblich Teenager in den Selbstmord getrieben hat. Philipp B. streitet die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, nicht ab. Es gibt Menschen und es gibt Biomüll, sagt er in einem Interview. Und ich reinige die Gesellschaft von Müll. Am Anfang hatte ich meine Zweifel, aber jetzt glaube ich, das Richtige zu tun.
Okay, das ist ja auch ein krasses Statement, oder?
Auf jeden Fall. Also dieses Statement und einige andere Dinge sprechen jetzt also dafür, dass Philipp B. das Selbstmordspiel in die Welt gesetzt hat. Also was auch noch dafür spricht, ist, dass er sich super mit Computern auskennt, dass er Produzent von düsterer elektronischer Musik ist und dass er ein paar Semester Psychologie studiert hat. Naja, also es könnte jetzt auch jeder sein, so, ne? Also man ist jetzt nicht automatisch ein Mastermind-Manipulator, der jetzt Teenager in den Selbstmord verleitet. Aber naja, es passt auf jeden Fall zu dem Profil von demjenigen, den man sich da so vorstellt. Philipp B. gibt an, das Spiel im Jahr 2013 zuerst in einer Gruppe namens F75 in Umlauf gebracht zu haben. Das F steht dabei für seinen Namen Philipp und die 75 sind die beiden letzten Ziffern seiner Handynummer. Seit 2013 hat Philipp dabei seine manipulativen Taktiken immer weiter optimiert, um möglichst viele Teenager zur letzten Aufgabe des Spiels, Aufgabe 50, den Selbstmord zu verleiten. Dabei machte er seine Opfer zunächst mit schockierenden oder gruseligen Videos im Netz neugierig. Und an ihren Kommentaren unter den Videos konnte er dann ablesen, wer sich von ihnen leicht manipulieren lassen würde. Und genau diese Personen, also meistens Teenager, schickte er dann Einladungen zu seinen Gruppen, wo sie dann Stück für Stück an sein Selbstmordspiel herangeführt wurden.
Also dieses Spiel basiert darauf, dass es eigentlich mit jedem Level immer ein bisschen krasser wird und man auch immer mehr Hemmschwellen abbaut, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, genau. Also es ist auch so ein bisschen Druck auf einem, weil andere Leute beobachten das ja, andere Teilnehmende an dem Spiel. Und dann ist es immer so ein bisschen, traust du dich jetzt, die nächste Aufgabe anzunehmen? Und dann ist man halt so ein bisschen unter Druck und unter Beobachtung. Und viele Teenager lassen sich davon halt leicht beeinflussen und immer
also
weiter.
Also es funktioniert schon auch ein bisschen
treiben.
Über den Gruppenzwang.
Ja, auf jeden Fall. Nach seiner Verhaftung gibt Philipp B. zunächst zu, das Spiel erfunden zu haben, um Teenager dazu zu bringen, sich umzubringen. Während des Prozesses schwenkt er dann aber um und behauptet schließlich, er hätte dabei gar nichts Böses im Sinn gehabt und hätte nur ein bisschen Spaß haben wollen. Außerdem sei er gar nicht der einzige Manipulator gewesen. Diese Aussage nützt ihm vor Gericht aber nicht mehr viel. Und im Mai 2016 wird er wegen Anstiftung zum Selbstmord in mehreren Fällen zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Okay, das heißt aber, damit ist der Fall ja dann im Grunde an sein Ende gekommen und der sitzt quasi hinter Gittern, nehme ich an.
Ja, das scheint erstmal so zu sein. Allerdings kommen im Nachhinein noch Zweifel auf. Nach der Verurteilung von Philipp B. untersucht nämlich der investigative Journalist Evgeny Berg nochmal den Fall. Und als er in der Presse zum ersten Mal darüber gelesen hatte, war er erschüttert und schockiert. Aber ja, irgendwie hatte er so ein komisches Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt. Zunächst sieht er sich die Eltern des ersten russischen Opfers genauer an. Die haben nach dem Selbstmord ihrer Tochter nämlich eine Organisation gegründet, die Kinder vor Cybercrime schützen soll. Dieser Organisation zufolge steckten ausländische Geheimdienste hinter dem Selbstmordspiel, also dem Blauen Wal. Und Ziel der Geheimdienste war es angeblich, das russische Volk zu vernichten, indem sie russische Kinder zum Selbstmord verleiteten.
Okay, das klingt jetzt erstmal etwas wie eine Verschwörungstheorie.
Ja,
kann man dem irgendwie Glauben beimessen oder ist das völliger Quatsch?
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr stark nach einer Verschwörungstheorie. Und das Problem daran ist, dass die Verfechter dieser Verschwörungstheorie gleichzeitig die wichtigste Quelle für den Artikel von der Novaya Gazeta waren. Also die wichtigste Quelle für den Artikel, der den ganzen Fall zu Anfang ans Licht gebracht hat und den ungefähr 500.000 Russen gelesen hat, um sich zu informieren über das, was passiert ist und der auch sozusagen die Meinung, die öffentliche Meinung geformt hat. Naja, und dahinter stecken jetzt eben diese Eltern, die anscheinend, ja, Verschwörungstheoretiker sind.
Oh, okay, das macht es natürlich ein bisschen unglaubwürdig.
Der investigative Reporter Evgeny Berg ist sich jetzt also nicht mehr sicher, inwiefern seine Kollegen von der Novaya Gazeta sauber gearbeitet haben. Denn wenn ihre wichtigsten Quellen ganz offensichtlich einen Dachschaden haben, dann könnte durchaus das ein oder andere in ihrer investigativen Reportage nicht stimmen. Er macht also einen Faktencheck und stellt fest, dass einige Informationen in dem Artikel der Novaya Gazeta nicht ganz richtig sind. Und vor allem muss er feststellen, dass bei keinem der Selbstmorde eine direkte Verbindung zum blauen Walfisch nachgewiesen werden konnte. Die Novaya Gazeta argumentiert darauf hin, dass man bei Selbstmorden ja nie ganz eindeutig sagen kann, welche Faktoren genau dazu geführt haben. Und so könnte es ja auch nicht ausgeschlossen werden, dass der blaue Walfisch dazu geführt habe. Naja, also ich finde dieses Argument ein bisschen schwach. Es hört sich so ein bisschen so an, als würden sie jetzt Ausflüchte suchen, ausreden, ne? Also wenn es könnte der Walfisch gewesen sein, aber auch nicht. Also es könnte jetzt eigentlich alles gewesen sein. Alexandra Arkhipova, Professorin an der Staatlichen Universität in Moskau, glaubt, dass es gar keine konkreten Täter gab, sondern dass sich das Phänomen des blauen Walfisches im Netz verselbstständigt hat. Also vor allem, nachdem es so viel Aufmerksamkeit in der internationalen Presse erhalten hat, ging das dann irgendwie total los. Ihren Nachforschungen zufolge steckten oft 12- bis 14-jährige Trittbrettfahrer hinter dem Spiel. Also Kinder, die sich cool dabei fühlen oder sich irgendwie Aufmerksamkeit dadurch erhoffen, dass sie das angebliche Selbstmordspiel in Umlauf bringen. Und in den meisten Fällen käme es ihr zufolge dann gar nicht erst zu dem Spiel, sondern es würde eben im Netz nur darüber geredet werden.
Okay, was ist denn dann mit diesem Philipp passiert, dem Erfinder dieses Spiels?
Dem angeblichen Erfinder dieses Spiels, meinst du?
Ja.
Ja, genau. Also der investigative Journalist Evgeny Berg hat sich in Philipp B.'s Freundeskreis umgehört. Und keiner der Freunde traut ihm zu, ein solches Selbstmordspiel in Umlauf gebracht zu haben. Sie glauben eher, dass er damit seine Musikkarriere pushen wollte. Seinen Freunden zufolge hatte Philipp B. nach dem ersten Selbstmord, also dem von der Teenagerin Rina, ganz gezielt schockierenden Content zu ihrem Suizid verbreitet, um damit Aufmerksamkeit für sich als Musiker zu bekommen und Follower zu gewinnen.
Das verstehe ich nicht. Wie funktioniert das denn?
Naja, das scheint irgendwie, habe ich gelesen, auf Kontakt hier und so gang und gäbe zu sein und ja nicht nur dort, sondern auch auf Instagram und Co., dass man halt schockierenden Content postet und dadurch Aufmerksamkeit bekommt von allen möglichen Leuten und ja, und dabei eben Produkte verkauft oder sich selber. Einfach nur, weil man plötzlich viel Aufmerksamkeit hat und ja, potenzielle Interessenten.
Der hat im Grunde Fotos und Videos von dem Selbstmord oder von dieser Person irgendwie gepostet. Und ja, dadurch hat er irgendwie Klicks gekriegt und hat das für sich irgendwie versucht auszunutzen.
Genau, also er wollte eigentlich damit seine Karriere pushen. Das ist auf jeden Fall eine Theorie. Also er hat Aufmerksamkeit generiert, um eben als Musiker durchzustarten. Also es könnte jetzt eben sein, dass Philipp B. gar nicht der Erfinder des blauen Walfisches ist, dass er vielleicht nur ein Trittbrettfahrer war oder er hat das Spiel zwar erfunden, aber nicht, um unschuldige Teenager in den Tod zu treiben, sondern um seine Musikkarriere zu pushen.
Aber woher käme dann das Spiel?
Ja, das ist die Frage. Wie es wirklich war und inwiefern Philipp B. hinter dem Selbstmordspiel steckt, konnte bis heute nicht vollständig geklärt werden. Fakt ist aber, dass die Selbstmordrate unter russischen Teenagern im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Die Idee eines Selbstmordspiels ist vielleicht nicht direkt für die Suizide verantwortlich. Teenager könnten sich aber trotzdem indirekt dadurch zum Selbstmord animiert fühlen. Ja, und außerdem könnten eben durch diese Idee, also vom blauen Walfisch, andere Trittbrettfahrer angeregt werden, solche Spiele auf eigene Faust im Umlauf zu bringen und dabei gefährdete Teenager ja, zu gefährden, die dann vielleicht darauf anspringen, weil sie sich Aufmerksamkeit erhoffen. Seit 2017 haben die blauen Walfischgruppen im Netz aber zum Glück viele Mitglieder verloren. Außerdem wurden international mehrere Initiativen gegründet, die das Aufkommen von solchen Cyberphänomenen und Selbstmorden verhindern wollen, beziehungsweise die Betroffenen beraten und unterstützen.
Wie geht man denn in Russland mit diesem Fall eigentlich um?
Ja, also für die russischen Behörden ist der Fall Blauer Walfisch heute abgeschlossen. Und angeblich wurden seit Anfang 2017 mehr als 9000 Accounts und persönliche Profile von Personen blockiert, die Jugendliche zum Spiel mit dem Tod verleitet haben. Die investigative Journalistin Galina Mursaljeva von der Novaya Gazeta ist sich aber sicher, dass das Phänomen dadurch nicht aus der Welt ist. Sie glaubt nicht an die Einzeltäter-Theorie, also dass Philipp B. der einzige Täter war. Nach 2 Jahren Recherche kommt sie zu dem Schluss, dass der blaue Walfisch noch wesentlich größer ist als bekannt und auch organisierter. Es gibt auf dieser Welt Menschen, die irgendeine neue Art der Unterhaltung suchen, sagt sie in einem Interview. Das läuft ähnlich wie bei Kinderpornografie. Es gibt indirekte Beweise, dass Aufnahmen der realen Selbstmorde gemacht wurden. Davon konnte man einige im Netz finden. Ja, und leider ist die Blue Whale Challenge nicht die einzige ihrer Art da draußen im Netz. Ich habe seitdem noch von anderen ähnlichen Cyberphänomenen gehört. Also es gibt zum Beispiel auch so die Momo Challenge. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
Die Momo Challenge? Nee.
Was also ist das? Es ist auch so ein Selbstmordspiel, ein angebliches gewesen, bei der ein Wesen oder eine Person namens Momo sich an Teenager wendet und sie irgendwie, ja, ihnen in düstere Gedanken in den Kopf setzt. Diese Challenge hat sich allerdings im Nachhinein als Hoax entpuppt. Also das war irgendwie ein böser Scherz, den sich jemand erlaubt hat. Was ich aber ehrlich gesagt ziemlich daneben finde. Denn ja, auch dadurch könnten sich ja irgendwelche Idioten dazu animiert fühlen, ein echtes Selbstmordspiel im Netz in Umlauf zu bringen.
Okay, also man weiß weiterhin nicht, wo der blaue Walfisch herkommt und wer daran beteiligt ist. Aber de facto geistert er immer noch durchs Netz.
Ja, es hat wohl abgenommen, ne? Die Mitgliederanzahl ist geschrumpft bei den Blue Whale oder Blaue Walgruppen. Aber es kommen halt immer wieder neue Gruppen dazu. Und man weiß auch nicht so wirklich, wer dahinter steckt und welche von diesen Gruppen es ernst meinen und welche eben nur sich einen üblen Scherz erlauben. Ja, und das ist eben genau das Komplizierte an der ganzen Sache.
Hast du das denn mal versucht zu googeln? Hast du mal versucht, so eine Gruppe zu finden auch?
Ja, ich habe auf Instagram auf jeden Fall geguckt, also Hashtag Blue Whale Challenge oder sowas. Und da bin ich aber als erstes auf eine Gruppe gestoßen, die sozusagen davor warnt. Also ich hatte auch mal gehört, dass Instagram das auch irgendwie blockiert hat eine Weile, beziehungsweise da einen Warnhinweis aufpoppen hat lassen, ne? Wenn man irgendwie nach diesem Hashtag gesucht hat. Ich denke, das Positive an der ganzen Sache ist, dass eben, sagen wir mal, das Bewusstsein gewachsen ist, ne, bei Teenagern und auch bei Eltern, dass es solche Dinge im Internet gibt, dass man sich davor schützen muss und ja, dass sich eben auch Initiativen gebildet haben, die Opfern helfen und dem Ganzen vorbeugen.
Ja, jetzt verlassen wir Russland und wandern noch einmal quer über den Atlantik. Im Moviesnack geht es heute um einen Film, der zum Thema USA passt. Ich habe diesen Film schon länger auf dem Zettel und habe den Film dann entdeckt im Flugzeug und auf meiner Reise hierhin und habe dann diesen Film natürlich geguckt, weil ich dachte, na, ist vielleicht eine tolle Vorbereitung auf so eine USA-Reise. Der Film Weiß, der zweite Mann, erzählt die Geschichte des Aufstiegs und Falls von Dick Cheney. Dick Cheney, Strippenzieher der republikanischen Regierung, gemeinsam mit Donald Rumsfeld seit der Regierung Ford, dann Vizepräsident unter George W. Bush. Der Film zeigt in beeindruckender Weise, wie Cheney vom alkoholabhängigen Draufgänger eine Wandlung erfährt hin zum ehrgeizigen Geheimniskrämer, Strippenzieher, Vizepräsident der USA. Dabei kann man einen Mann beobachten, für den es wirklich schwer ist, Sympathien zu hegen, dessen Verhalten aber so unglaublich dreist ist, aber ebenso komplett unter dem Radar läuft.
Aha.
Ja, wie ein Aal windet sich nämlich Cheney durch die Machtstrukturen des Weißen Hauses. Loyal ist er eigentlich nur zu seinem Kumpel Rumsfeld. Und so ist zum Beispiel auch der ehemalige Präsident George W. Bush als kompletter Idiot dargestellt. Ja, also der wirkt wie eine komplette Flöte neben Dick Cheney. Und Cheney fällt nämlich auch gleich auf, dass dieser ihn eigentlich nur braucht, um sich selbst einen kompetenten Anstrich zu geben. So, ja, ich habe noch diesen etwas kompetenteren Typen, der mit mir ins Amt will. Und das nutzt Cheney natürlich schamlos aus und so kommt es zu einem Pakt, in dem der Vizepräsident auf einmal sämtliche Macht auf sich vereint, der eigentliche Präsident schon fast wie eine Marionette neben ihm wirkt. Der Rest ist dann Geschichte. Geschichte, die viele von uns schon längst vergessen haben, wie ich selbst auch. Und Cheney, der im Vorstand von der Ölfirma Halliburton sitzt, überzeugt seine Regierung davon, dass es unbedingt notwendig ist, den Irak zu überfallen. Und er schreibt Colin Powell, dem damaligen Außenminister, eine Rede, die er dann vor der UN hält, in der sich die Lügen dazu geradezu halt einfach stapeln, weil es einfach so unglaublich dreist und gelogen ist.
Ja.
Und so ist dieser Film wirklich unglaublich beeindruckend, auch deshalb, weil er nochmal so ganz anders gemacht ist. Also es gibt zum Beispiel einen Erzähler, dessen Rolle ebenfalls sehr wichtig ist, aber den Twist kann ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Aber es fällt zum Beispiel auch auf, dass der Hauptdarsteller Christian Bale, den man ja auch aus Filmen kennt wie Batman, hat für diese Rolle als Dick Cheney 40 Pfund Gewicht zugenommen. Und nachdem er eigentlich davor für eine andere Rolle schon wieder 60 Pfund verloren hatte, also ziemlich krasse Transformation hat er durchgemacht. Und nicht nur deshalb spielt er diese Rolle unglaublich überzeugend und das macht total Spaß, ihm dabei zuzugucken. Auch wie gesagt, wenn man dafür überhaupt für diesen Typen keinerlei Sympathien hat, ja. Aber am Oscar ist dieser Film aber trotzdem knapp vorbeigeschrabbelt. Aber meiner Meinung nach zu Unrecht, weil er das wirklich großartig spielt.
Aha.
Weiß ist ein Film von 2018. Christian Bale ist also wahrscheinlich wieder bei seinem Normalgewicht mittlerweile, seiner Batman-Figur. Ich empfehle euch dringend, diesen Film zu gucken, wenn ihr ihn irgendwo mal seht, im Flugzeug oder auf Amazon. Man lernt dabei neue Dinge über die USA, denn was man ja oft vergisst, auch wenn Donald Trump alles in den Schatten stellt, die USA waren auch schon vorher ein bisschen crazy. Aber die Russen sind ja auch irgendwie ein bisschen crazy.
Nächstes Mal geht es weiter mit einem besonderen True-Crime-Fall von Martin.
Wenn ihr bis dahin Fotos oder Background-Infos zum heutigen Fall bekommen wollt, dann besucht uns doch auf Instagram unter truestories-podcast.
Dort könnt ihr uns auch Fragen, Ideen oder Kritik hinterlassen. Wir freuen uns jedenfalls immer über eure Nachrichten. Habt eine entspannte Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.